They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. So viel kann ich schon mal verraten, das tun wir heute mal wieder, so richtig im klassischen Sinne. Wir haben ein schönes Bigger Picture Basketball-philosophisches Thema für euch mitgebracht und deswegen, ich freue mich ja jede Woche auf die neue Folge, das ist ja völlig klar. Mein Name ist Lorenzo Di Gresti übrigens, aber heute freue ich mich nochmal einen besonderen Tick mehr. Und wahrscheinlich freue ich mich sogar einen besonderen Tick mehr auf meinen bezaubernden Partner in Crime, Partner im Podcast, mit dem ich das hier heute wieder machen darf, Julius Schubert. Einen wunderschönen guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Wie immer vielen Dank für die schöne Einleitung. Geht mir ähnlich. Wir haben ein sehr, sehr schönes Thema gefunden, was uns so ein wenig auch dazu animiert, ein wenig anders vielleicht über eine bestimmte basketballspezifische Sache zu denken. Und das sind immer sehr schöne Folgen. Du hattest mir vor einer Woche irgendwie geschrieben, hey komm, lass mal wieder nach all den letzten Folgen, wo es um aktuellen Stuff geht, mal wieder so ein richtiges Bigger Picture, so was auch unserem Intro gerecht wird, mal wieder machen. Und dann bin ich auf ein Thema gestoßen und du warst sofort all in und dann werden wir das machen. Davor natürlich interessiert mich auch sehr, wie es dir geht. Das wollen wir natürlich hier nicht außen vor lassen. Wir reden sehr gerne über Basketball, aber wir sind natürlich auch Bros. Also Bro, was geht? Was geht bei dir? Wie geht's? Was macht das Leben?
Wie geht's? Im Großen und Ganzen gut. Ich habe gerade im Intro schon gesagt, wir mussten ein zweites Mal ansetzen, weil ich saumäßig müde bin. Das liegt zum einen dran, wahrscheinlich tatsächlich ein bisschen zu wenig geschlafen die letzten Nächte, aber irgendwie auch heute Nacht, ich schlafe zurzeit nicht gut. Ich weiß nicht, es ist die Jahreszeit angebrochen, in der ich manchmal nachts die Heizung anlassen muss, weil es wirklich bitterkalt geworden ist die letzten Tage. Hier bei uns hat es auch geschneit. Ich weiß nicht, ob bei euch auch gestern. Und das tut mir und meinen Atemwegen und so. Du bist ja auch hier Hausstauballergiker und sowas. Mhm. Vielleicht kannst du relaten. Also so nachts über die Heizung anlassen, macht nichts Gutes mit der Atemluft über die Nacht. Ja. Und dann war heute auch noch, kam entschwerend hinzu. Ich habe oben in meinem Schlafzimmer, habe ich einen elektronischen Rollladen für mein Dachfenster, für mein großes Dachfenster. Und ab einer bestimmten Temperatur friert der ein. Das heißt, ich habe den gestern Abend nicht mehr runterbekommen. Dementsprechend ist es sehr hell reingeballert in mein Schlafzimmer. Heute Morgen in aller Herrgottsfrüh. Also noch früher, als wir aufgestanden sind und hier diese Folge aufnehmen. Das heißt, irgendwie alles kam hier so ein bisschen zusammen heute. Deswegen, ich bin müde, aber ich hoffe natürlich, dass im Laufe der Folge, dass ich mir die Müdigkeit von der Seele aus dem Körper rede und dass wir mit diesem heutigen Thema, das wir besprechen werden, einen guten Weg einschlagen. Da bin ich mir sogar sehr sicher, dass es passieren wird. Wie geht's dir denn?
Mir geht's an sich gut, mental sehr gut. Aber das, was du gerade beschrieben hast, plagt mich jetzt auch seit ein paar Tagen rum. Also ich habe seit ein paar Tagen echt große Probleme mit der Nase und mit der Atmung, was so Allergien angeht. Und ich merke das gerade nach dem Aufstehen sehr, dass die Nase komplett zu ist, dass die Stimme ein bisschen angeschlagen ist. Ich muss auch hier die ganze Zeit ein bisschen schniefen, was wir natürlich rauscutten für die Hörer, dass sie das nicht die ganze Zeit hören müssen. Aber deswegen, ich bin gerade früh und vormittags sehr angeschlagen. Da wird dann jetzt doch die eine oder andere Allergietablette aktuell mehr konsumiert. Aber ansonsten, Alter, mir geht's wunderbar. NBA ist on fire, Nacht für Nacht. New York City Trip steht nächste Woche vor der Tür. Ich kann mich nicht beklagen. Life is actually good. Von daher, Lass uns reinstarten. Mit einer nicht ganz so tollen Headline bei mir, muss ich ehrlich zugeben.
Warte ganz kurz.
Und zwar handelt diese von einer Verletzung.
Ah.
Headline kann man bezeichnen einigermaßen als katastrophale News für die Golden State Warriors. Denn die Anthony Melton, eine der Verpflichtungen, die wir im Sommer noch mit am meisten gelobt haben und als sehr unterbewertet bezeichnet haben, wird die gesamte Saison über ausfallen, voraussichtlich aufgrund einer jetzt anstehenden Operation am Kreuzband. Die Anthony Melton hatte sich vor wenigen Tagen beim Warriors Game noch verletzt, hat noch weiter gespielt, hat auch noch gut weiter gespielt mit schon einem verletzten Kreuzband. Und jetzt kam die News raus, dass er ja operiert werden muss, dass man sich entschieden hat, dass eine Operation der beste Weg für ihn ist. Und das bedeutet, dass wir ihn sehr, sehr wahrscheinlich die Saison nicht noch einmal sehen werden. Und das ist natürlich für Golden State eine absolute Katastrophe. Die Warriors sind überragend in die Saison reingestartet, sind aktuell Zweiter in der Western Conference, haben eine der besten Offensiven und Defensiven der NBA. Und wenn ein Team so reinstartet, dann kann man da schon durchaus sich auch mal drüber unterhalten, okay, wie legit sind die? Können die sich vielleicht wirklich Hoffnung machen auf einen Titel? Was geht denn vielleicht wirklich dann in Richtung Playoffs, zweite Runde, Conference Finals? Und die Warriors sind ein krasses Team mit immer noch einem der besten Shooter der Welt, mit einem der besten Head Coaches im Game, mit immer noch einem der besten Defender, mit einem tiefen Kader, mit jeder Menge Shooting. Und es ist nach diesem Saisonstart auf jeden Fall ein Team, wo man sagt, Alter, die können locker in die Conference Finals kommen. Man weiß nie, wer sich verletzt. Bei den Thunder gab es jetzt Verletzungen zum Saisonstart. Man weiß nie, wie Luka in Richtung Playoffs aussieht in Dallas. Man weiß nicht, was in Phoenix abgeht. Bei den Lakers. Warum sollen denn die Warriors nicht in die Conference Finals kommen und dort eine Chance haben mit jemandem wie Steph Curry? Warum nicht? Und wenn man dann erstmal vielleicht in den Finals ist, dann ist alles möglich. Und bei dem letzten Warriors Title Run vor 2 Jahren hat auch vor der Saison nicht wirklich jemand damit gerechnet, dass die Warriors Meister werden. Für so ein Team, was gerade auf so einem Höhenflug auch ist, sind natürlich solche Nachrichten absolut katastrophal. Die Anthony Melton war gut in den Spielen, die er für die Warriors gemacht hat, hat insgesamt 6 Spiele gemacht, zweimal gestartet, gerade für mein Befinden die Spiele, in denen er gestartet hat, wirklich der Shooting Guard an der Seite von Steph war, hat das fantastisch funktioniert, die Warriors auch 2 Spiele gewonnen, hat jetzt nicht die überragendsten Stats aufgelegt, es waren am Ende 10 Punkte, 3 Assists, 3 Rebounds in diesen 6 Spielen im Schnitt in 20 Minuten, 108er Offensivrating, 54% Shooting, das war jetzt nichts irgendwie groß Weltbewegendes, aber ich fand schon, dass er 37% Dreier hingegen, sehen gar nicht mal so übel aus. Aber ich fand schon, dass er dieser Starting Five Stabilität gegeben hat, dass er mit seinen Two-Way-Skills dem Team geholfen hat und dass er einfach dieses Team tiefer gemacht hat. Und was wir nicht vergessen dürfen, er hat, wie gesagt, jetzt nicht die krankesten Stats aufgelegt, aber jemand wie die Anthony Melton hat es dich einfach leichter verkraften lassen, dass du Rollenspieler hast, von denen du nicht weißt, was du bekommst. Du weißt halt, du bekommst von Melton deine 10, 12 Punkte pro Abend, du kriegst Defense, du kriegst das konstant, du weißt, was du bekommst. Du weißt nie, was du von einem Kuminga, von einem Moody bekommst on any given night. Das kann super heftig schwanken und dass du einfach jemanden wie Melton 20 Minuten geben kannst, heißt, du bist weniger darauf angewiesen, dass jemand wie Moody gutes Spiel haben muss, dass jemand wie Puchimski ein gutes Spiel haben muss, dass jemand wie Kuminga ein gutes Spiel haben muss, dass Draymond Green offensiv ein gutes Spiel haben muss oder jemand wie Kyle Anderson, sondern du hast einfach einen guten Rollenspieler mehr, der dir 20, 25 Minuten gibt und die musst du halt jetzt irgendjemandem geben und diese Konstanz auch in der Starting Lineup und diese Tiefe, die jetzt irgendwo geschwächt wurde, da müssen jetzt andere Spieler halt mehr machen. Und ich weiß nicht, ob das so geil ist, dass jetzt quasi Kuminga doch wieder mehr machen muss und dass du jetzt doch auch wieder mehr von Wiggins brauchst und dass du mehr von Moody brauchst. Weil das war in dieser Konstellation jetzt so, dass all diese Spieler in ziemlich guten Rollen unterwegs waren und mal hat der eine dir was gegeben, mal der andere. Man hat halt immer die Anthony Melton halt auch noch in diesem Mix mit drin. Ich fand, er hat gut an die Seite von Steph gepasst, gut an die Seite von Green gepasst. All das, was wir im Sommer beschrieben haben, warum wir diese Verpflichtung so geil fanden. Und jetzt ist es ein Spieler, der nicht 6 bis 8 Wochen ausfällt, wo du sagst, okay, Alter, Weihnachten oder so, da ist er wieder am Start oder All-Star-Break ist er wieder am Start, sondern du kannst halt wirklich planen, dass er die Saison über jetzt nicht zurückkommt. Es ist nicht so, dass wir jetzt sagen, Alter, jetzt können die Warriors nicht der Meister werden oder die brechen jetzt ein, obviously nicht so. Aber in meinen Augen sind das katastrophale News. Und haben schon langfristig auf jeden Fall Einfluss auch auf die Titelchancen der Warriors. Also Stand gestern war ich optimistischer, dass die Warriors diesem Dallas gegen OKC Conference Final das verhindern können, als ich es heute bin. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Mir geht's ähnlich. Ich hatte ja in unserer Supporter-Folge über die besten Bänke, ich weiß nicht, ob nur ich sie mit drin hatte oder ob wir sie beide mit drin hatten und dann einfach über sie gesprochen haben.
Du.
Dann hatte ich die Warriors da mit drin in Sachen Tiefe, in Sachen gute Bank. Da hatte ich Melton, da war noch nicht klar, dass er starten würde. Wir waren schon von ausgegangen, aber das war vor der Saison auf jeden Fall noch. Da ist er natürlich ein Teil von, auch wenn er als Starter ist und dann natürlich per se nicht Teil der Bank, aber er ist ein Bestandteil davon, dass die Warriors bislang, und das war auch einer der Erfolgsfaktoren, ein tiefes Team sind, gerade auf diesen Guard-Positionen. Er ist ein Spieler, und das haben wir auch vor der Saison schon gesagt, deswegen haben wir das Signing auch so abgefeiert, der super da reinpasst, der den Dreier trifft, der ab und zu mal kreieren kann mit Ball in der Hand, der aber vor allem so ein Connector, so ein Glue-Guy sein kann, der einen extra Pass spielt, den Ball laufen lässt. Und das sind halt Qualitäten, die in vielerlei Hinsicht einem Kuminga zum Beispiel abgehen oder einem Wiggins oder auch einem Moody. Podzimski würde ich offensiv sehr ähnlich sehen vom Spielertyp her. Aber klar, da bricht dir jetzt einfach natürlich kein Steph weg, natürlich kein Draymond weg, aber einer deiner wichtigeren vierten, fünften, sechsten Männer bricht dir jetzt halt einfach weg für die komplette Saison. Und klar, das ist ein großer Schlag ins Gesicht für Golden State. Mhm. Und da hofft man natürlich, dass sie das einigermaßen kompensieren können und dass es nicht allzu schlimme Auswirkungen hat auf das Competitiveness-Level dieses Teams.
Und ich rede ja immer wieder darüber, dass eine Sache, die viele Contender ausmacht, ist halt einfach diese Fähigkeit, komplette Lineups aufs Parkett zu bringen, wo du
ja
alles drin hast, wo du Offense und Defense natürlich grob gesagt hast, aber wo du halt gleichzeitig Perimeter Defense, Rim Protection, Shooting, 3-and-D-Spieler, Spieler, die Vorteile kreieren, erweitern und daraus Kapital schlagen können, wo du Athletik hast, wo du Größe hast, wo du einfach alles hast. Und viele so möchte gern Contender, Teams, die an sich eigentlich ein paar gute Spieler haben, aber doch irgendwie nie so gut scheinen, haben häufig das Problem, dass sie sich entscheiden müssen, wollen wir Offensive oder Defensive. Wenn wir das eine wollen, dann auf Kosten des anderen. Wollen wir Rim Pressure, dann fehlt Shooting. Wollen wir Shooting, dann haben wir nicht wirklich Physis. Und ich finde, dass D'Anthony Melton den Warriors sehr dabei geholfen hat, immer wieder auch Kombinationen von kompletten Lineups aufs Parkett zu bringen. Und ich finde, dass man das gesehen hat zum Warriors-Saisonstart, dass sie eines der wenigen Teams in der NBA waren, die wirklich den Großteil der Zeit dauerhaft komplette Lineups an beiden Enden des Parketts aufs Parkett gebracht haben. Und durch diese D'Anthony-Melton-Verletzung wird ihnen das jetzt schwerer fallen. Es wird nicht unmöglich sein, aber es wird ihnen schwerer fallen, komplette Lineups aufs Parkett zu bringen. Und das ist an sich erstmal keine allzu tolle Sache. Was ist denn deine Headline?
Meine Headline ist kurz und knackig. Ich würde nämlich gerne einmal kurz ein Stimmungsbild mir von dir einholen. Meine Headline lautet die Rettung? Fragezeichen. Mich würde interessieren, was du von dem berichteten, reporteten Konzept des neuen All-Star-Games hältst. Ist inzwischen jetzt auch schon wieder eine Woche her, aber wir haben noch nicht drüber gesprochen hier an dieser Stelle. Die NBA, angeblich nach einer Audienz von Steph Curry bei Adam Silver, also ich habe keine Ahnung, inwiefern Steph da seine Finger im Spiel hatte, überlegt sich anscheinend, das All-Star-Game-Format zu revolutionieren und das eben dieses Jahr mal auszuprobieren. Prämisse, wir brauchen uns darüber tatsächlich, glaube ich, nicht mehr groß unterhalten. Das haben wir die letzten Jahre, seit es auch diesen Podcast gibt, immer wieder getan. Das All-Star-Game ist halt einfach scheiße gewesen in den letzten Jahren. Wir erinnern uns zurück an das Jahr, in dem Kobe gestorben war, als dann das Elam-Ending eingeführt wurde. Da war das einzige Mal in den letzten Jahren irgendwie mal so ein bisschen Spannung drin und so ein bisschen ein Glanz, den das Ganze hatte. Und die letzten Jahre ist es dann kontinuierlich einfach schlechter und lächerlicher geworden, weil die Spieler einfach keinen Bock drauf haben, offensichtlich. Und die NBA hat sich jetzt überlegt, wie man dem entgegensteuern könnte. Man ist letztes Jahr zum Beispiel wieder zurückgegangen zu diesem Ost versus West Konstrukt, statt Team-Captains zu haben und dann diese Wahl davor zu machen. Hat nicht funktioniert. Und jetzt ist eben die Idee, dass man das klassische All-Star-Game mit einem Team gegen ein anderes Team mit jeweils 12 Leuten ersetzt durch ein Mini-Turnier, wie das bei der Rising Stars Challenge ja bereits passiert ist vor ein paar Jahren. Das Konzept wäre, es gibt 3 Teams mit jeweils 8 All-Stars und der Gewinner von diesem eben jenen Rising Stars Turnier, das ja am Freitag stattfindet, das können dann theoretisch sogar G-League-Spieler sein oder es ist eben ein Team aus jungen NBA-Spielern. Und die treten dann in einem Mini-Turnier gegeneinander an. Und bei dem Rising Stars Challenge Turnier ist es eben so, dass im Halbfinale gibt es einen Target-Score von 50 Punkten. Die beiden Teams spielen gegeneinander. 8 gegen, also 5 gegen 5 natürlich, aber dann eben noch 3 auf der Bank. Kleine Achter-Teams. Wer zuerst 50 Punkte macht, zieht ins Finale ein. Im Finale sind es dann nur noch 25 Punkte, die gemacht werden müssen, um zu gewinnen. Und das soll jetzt eben eventuell auch für das große Game, für das große Event am Sonntag, für das All-Star-Game eingeführt werden. Ich würde mal noch kurz verheimlichen, was ich davon halte. Mich würde interessieren, was ist deine Meinung? Bist du optimistisch? Findest du das Format cool? Und falls ja, bist du optimistisch, dass das dazu führt, dass dieser Sonntag, dieser All-Star-Sunday wieder mehr Spaß macht für uns Fans?
Ich muss ehrlich zugeben, ich habe mich nicht so wirklich damit beschäftigt. Für mich ist das All-Star-Ding auch nicht so ein großes Ding wie für viele andere. Wir hatten mal vor einer Weile darüber geredet, dass so auch All-Star-Nominierungen so viel zu viel Aussagekraft haben und viel zu viel Wert im Vergleich zu zum Beispiel All-NBA-Nominierungen. Das heißt, dieses ganze Ding ist für mich meistens eher die Zeit, wo ich ein bisschen Abstand nehme während der Saison von der ganzen Nummer. Deswegen tangiert mich das, glaube ich, weniger als den einen oder anderen unserer Hörer und generellen NBA-Fans oder auch dich sehr wahrscheinlich. Vielleicht liegt aber auch mein Interesse oder das Fehlen jenes Interesses ist auch daran, dass das Format in den letzten Jahren halt einfach immer langweiliger wurde und einfach keinen Spaß gemacht hat und vor allem dieser Sonntag halt überhaupt nicht mehr das ist, was er mal war und es für mich jetzt nicht wirklich einen Grund gab, da einzuschalten und das Ganze zu verfolgen. Deswegen, ich habe mich nicht wirklich beschäftigt mit diesem neuen Format und was ich davon halte, da erwischst du mich jetzt ein bisschen auf dem falschen Fuß, aber ich kann auf jeden Fall so viel sagen. Wahrscheinlich ist jede Änderung erstmal irgendwo gut und man muss der NBA Credit geben, dass sie zumindest immer wieder auch Sachen probieren. Generell jetzt nicht nur auf das All-Star-Format bezogen. Ich habe deswegen einfach die Einstellung, es kann nur besser werden. Wie viel besser das jetzt wird, wird man vielleicht abwarten müssen. Es gab auch sehr kritische Stimmen vor dem In-Season-Tournament und NBA Cup und jetzt mittlerweile hört man sehr, sehr wenige kritische Stimmen. Nur noch, deswegen ist es immer schwierig zu urteilen, bevor man dann am Ende sieht, was daraus wirklich entstanden ist. Als jetzt von dieser groben Idee, die es ja bisher, nur gibt es ja noch nicht mal irgendwie konkret oder steht ja nicht mal fest, dass es safe jetzt so kommt, sondern es sind ja wirklich nur so Gedankenexperimente und da gab es dann schon mal ein paar Gespräche drüber. Deswegen, lass mich so formulieren, jede Änderung ist prinzipiell erstmal wahrscheinlich besser und führt zumindest dazu, dass jetzt aus meiner Situation ich mir dann zumindest angucke, okay, gut, was ist das denn jetzt? Also mein Interesse ist jetzt gestiegen, weil ich weiß, irgendetwas ist anders und weil mich natürlich interessiert, okay, ist es nicht vielleicht doch jetzt was Cooles? Was haben sie draus gemacht? Von daher, wie das jetzt am Ende wird, keine Ahnung. Aber wenn du jetzt zwischen diesen beiden Wegen, und zwar so wie letztes Jahr oder alles so wie immer, oder ein neues Format, dann ist sehr wahrscheinlich der zweite Weg der bessere und mal gucken, ob man den eingeht. Was hältst du denn davon?
Ich bin großer Fan von der Idee. Ich hoffe, dass sie auch in der Praxis funktioniert. In der Theorie, in meinen Augen, auf dem Papier, ist das ja quasi, wenn du dann diese Minigames hast, entweder bis 50 oder bis 25, das ist ja quasi ein einziges Elam-Ending, dieses Spiel dann. Ich könnte mir vorstellen, dass das dazu führt, dass es kompetitiver wird, weil die Spieler haben ein Ziel vor Augen und da muss ich hin und wir müssen jetzt 50 Punkte machen und wir müssen verhindern, 50 Punkte zu kassieren und es wird eben nicht zu diesem, wie wir die letzten Jahre gesehen haben, man spielt mal drauf los und dann nimmt der einen Halfcourt-Dreier und der andere einen Halfcourt-Dreier und dann am Ende guckt man halt, was bei rauskommt. So, das ist die erste Hoffnung, die ich habe. Die zweite Hoffnung, die ich habe, ist, dass die Superstars mehr in die Verantwortung nimmt. Weil, sind wir mal ehrlich, es hat niemanden gejuckt. Auch dieses, man hat ja versucht, die Viertel aufzuteilen und in jedem Viertel gab es Geld zu gewinnen für einen wohltätigen Zweck und so. Es hat die Spieler nicht gejuckt. Aber, weil, also, wir wissen ja jetzt auch heutzutage nicht mehr, wer hat denn das All-Star, ich kann dir nicht mehr sagen, wer hat das All-Star-Game gewonnen letztes Jahr. Und erst recht nicht, wer hat denn die einzelnen Viertel gewonnen und welche Charity hat davon profitiert. Ist natürlich eine super Sache, Charity-Geld damit einzubauen, gar keine Frage, aber es hat halt die Spieler nicht gejuckt.
Gewinnt Team LeBron nicht immer, seitdem es Team LeBron gibt?
Ja gut, letztes Jahr gab es ja kein Team LeBron mehr. Letztes
ja,
Jahr war es ja
genau, aber in dieser Team LeBron-Ära hat immer Team LeBron gewonnen.
Das kann sein. Oder was? Hat dann nicht Team Giannis im letzten Jahr dann doch noch?
Ja, genau. In den die vier oder so ersten Jahre war Team LeBron und dann war im letzten war Team Giannis und hat man gesagt, ja gut, komm dann.
Ja, ich habe die Hoffnung, dass wenn es jetzt gegens Ausscheiden geht, das ist dann nochmal was anderes. Wir haben nicht hier, ja, 12 Leute und das wird schon irgendwie. Und dann gucken wir mal, am Ende steht es dann 250 zu 240, sondern wir sind 8 Leute, das heißt, jeder Einzelspieler wird nochmal mehr in die Verantwortung genommen. Und entweder wir kommen hier jetzt weiter in diesem Halbfinale gegen diese anderen 8 Dudes oder wir scheiden halt aus. Und das ist dann vielleicht auch nochmal was anderes. Es geht nicht darum, ja gut, jetzt habe ich das All-Star-Game verloren, sondern es geht gegens Ausscheiden in einem Miniturnier. Vierte Hoffnung, dadurch, dass diese Rising Stars Jungs reinkommen, dieses vierte Team, die werden Bock haben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Die werden zeigen, hey, wir sind hier die Jungspunde. Wir wollen die All-Stars. Das wäre dann wahrscheinlich problematisch, wenn in diesem Rising Stars Gewinnerteam, wenn da ein tatsächlicher All-Star mit drin ist. Das fällt mir jetzt gerade spontan ein.
Das habe ich auch schon überlegt.
Da rückt dann halt einer nach oder so, keine Ahnung. Aber die werden dann Bock haben, das Ding zu gewinnen. Da bin ich mir relativ sicher. Und vielleicht stecken sie damit dann auch die anderen 3 Teams an. Und das würde ich mir jetzt wünschen, also darüber ist noch nichts bekannt geworden, aber ich fände es geil, wenn wir das Wählen wieder zurückbringen. Dass es 3 Teamkapitäne gibt, die dann ihre Teams sich zusammen wählen vorm All-Star-Game. Das fände ich ziemlich geil. Das hätte dann auch, das hätte ein bisschen was von Freiplatz. So, das war ja damals das Argument dafür. Und ich persönlich fand diesen Draft auch ganz cool und es war auch immer ein bisschen unterhaltsam und du konntest da eine TV-Show draus machen und so. Aber das hätte jetzt, glaube ich, nochmal mehr von Freiplatz. Okay, 3 Teams hier, der, dann ist das dritte sitzt jetzt erstmal und so. Ich finde das eine gute Idee. Ich hoffe, dass es in der Praxis auch tatsächlich so funktionieren wird und dass diese Punkte, die ich gerade genannt habe, die in der Theorie dafür sprechen, dass es tatsächlich interessanter werden könnte, dass das dann in der Praxis auch tatsächlich so kommt. Das hat mit dem Elam-Ending vorübergehend funktioniert. Das hat mit der Teamkapitän- und Wählern-Geschichte vorübergehend funktioniert. Das hat vielleicht sogar mit dem Charity-Geld vorübergehend funktioniert. Aber das kann ja auch nicht Sinn der Sache sein, dass wir alle zwei Jahre irgendeine Änderung vornehmen müssen, damit es irgendwie interessant bleibt. Im besten Fall finden wir ein Format, über das die Spieler dann Jahr für Jahr so denken, dass sie halt Bock drauf haben. Vielleicht ist es das, vielleicht nicht. Ich hoffe drauf.
Dürfen wir auf jeden Fall gespannt sein. Das war's mit den Headlines für heute, bevor wir zum Hauptteil und dem Thema, auf das wir uns beide sehr, sehr freuen, kommen. Ganz kurz die Info. Black Week ist da, Black Friday steht vor der Tür wie jedes Jahr. Und da haben wir uns natürlich auch gedacht, dass wir eine kleine Aktion starten wollen, was unser Supporter-Modell angeht. Zwei kleine Sachen. Erste Sache, unsere letzte Supporter-Folge, unser Teil 2 des Supporter-Mailbags, ist für alle gratis zu hören. Wir haben es in den letzten Tagen auf den sozialen Kanälen geschrieben gehabt. Normalerweise sind ja der Großteil unserer Supporter-Folgen sind für alle Supporter-Stufen anhörbar. Nur halt der Supporter-Mailbag, der einmal im Monat erscheint, ist quasi ab der zweiten Stufe, also ab der Star-Stufe, verfügbar. Alle, die mindestens quasi diese Star-Stufe haben, können uns Fragen stellen und dann entsprechend die Folge hören, in der wir diese Fragen beantworten. Da kamen allerdings so viele Fragen rein und auch so viele nice Fragen, dass wir uns spontan gedacht haben, machen wir 2 Folgen draus, 2 Teile draus. Teil 1 kam letzte Woche ganz regulär und der zweite Teil, da haben wir uns ja überlegt, tun wir euch mal was Gutes und machen die öffentlich verfügbar für jeden.
Und haben dabei über sehr nice Stuff gesprochen. Wir haben über unsere All-Time-Lieblingsspieler gesprochen, über die besten Signature-Moves, über die über- und unterbewertetsten Spieler der letzten 10 Jahre, über die Bugs, ein bisschen was Aktuelles war dann auch noch dabei und dann noch 3-4 andere Sachen. Genau, die legendärste Playoff-Serie. Also da war echt guter Stuff dabei.
Top 5 All-Time-Lieblingsspieler, genau. Und alles, was man quasi dafür tun muss, um diese Folge zu hören, ist auf unserem Patreon zu gehen. Patreon.com/DoubleStepBack gratis Member werden und schon kann man diese Folge hören. Mehr braucht es nicht. Und naja, jetzt auch hier im Podcast nochmal gesagt, wer da Bock drauf hat, wer gerne mal reinstoppern möchte, wer Lust hat und wer jetzt gerade vielleicht gesagt hat, ey komm, eines dieser Themen interessiert mich sehr. Ich möchte wissen, wer die über- und unterwertetsten Spieler der letzten 10 Jahre waren. Wir haben den Link in der Folgenbeschreibung wie immer. Gratis Member werden und reinhören. Mehr ist es nicht. Und die zweite Nachricht in diesem Zusammenhang. Wir haben uns überlegt, dass wir ab heute, Donnerstag, dem 21. November, bis zum Cyber Monday, also dem 2. Dezember, all unsere Supporterstufen, alle 4 Stufen, für 50% im ersten Monat reduzieren wollen. Wenn es also jetzt einen Hörer gibt, der sagt, ey, ich will die beiden Jungs unterstützen, ich will mir den extra Content gönnen, ich habe da Bock drauf, dieses Projekt zu supporten, der kann das jetzt für 50% weniger Kosten im ersten Monat machen. Wie gesagt, unser Patreon findet ihr in der Folgenbeschreibung verlinkt. Da einfach dann auf die Membership gehen und da steht dann auch direkt hier, so ist die Aktion, Black Week, 50% reduziert. Da muss jetzt auch nicht irgendwie ein Rabattcode eingegeben werden. Wir haben jetzt auch keine Begrenzung, dass nur so und so viele Leute das nutzen können, diese Aktion. Also da kann jeder gerne teilnehmen, der da Bock drauf hat. Und dann kann man mal für günstigeres Geld ein wenig reinschnuppern, sich die extra Folgen gönnen. Mittlerweile haben wir 10 Supporter-Folgen draußen.
Genau, 10 Stück.
Mehr als wir ursprünglich geplant haben. Also der Plan waren 3 im Monat, 2 reguläre und dann der Supporter-Mailbag. Und jetzt mittlerweile kommt so gut wie jede Woche eine Supporter-Folge. Und wir sind bei locker 4 im Monat bisher. Ja, kommt aber auch gut an. Von daher dachten wir uns, warum nicht? Deswegen, das war ganz kurz der heutige Sponsor der Folge. Wir selber, unser Supporter-Modell. Ich weiß nicht, hast du noch kurz was zu sagen dazu? Dann können wir ja reinstarten.
Nee, viel habe ich nicht zu sagen. Das ist alles gerade schön skizziert. Wie gesagt, neueste Supporter-Folge, die ja normalerweise erst ab der 2. Stufe zu hören ist. Aktuell gratis für alle zu hören. Und zweitens 50% Rabatt auf euren ersten Monat. Jetzt noch bis zum 2.12. Das nochmal unterm Strich zusammengefasst. patreon.com/doublestepback. Und wie immer der Appell. Damit tut nicht nur ihr euch selber hoffentlich was Gutes, indem ihr unseren Bonus-Content feiert. Und ich glaube, wir dürfen uns auf die Schulter klopfen und sagen, dass wir da bislang rein inhaltlich echt gut abgeliefert haben. Und übrigens auch viele der inzwischen dann schon älteren Supporter-Folgen, würde ich sagen, immer noch sehr aktuell. Also in unserer zweiten Supporter-Folge haben wir zum Beispiel ein Top-10-Ranking gemacht, die besten U24-Spieler. Das ist immer noch, also außer da haben sich irgendwelche Meinungen jetzt komplett verschoben, aber das ist immer noch aktuell.
Ich hatte LaMelo Ball zu tief.
Jetzt die letzten beiden Folgen, wie gesagt, die beiden Supporter-Mailbags, alles noch super aktuell. Der Deep Dive, den wir über die Cavs gemacht haben, in der inzwischen drittletzten. Gut, die Cavs haben jetzt inzwischen verloren, aber ich hatte in dieser Folge sogar noch angekündigt. Damals waren sie 8-0, 9-0. Ich hatte sogar angekündigt, hey, die könnten locker 15-0 gehen. Und dann sind sie 15-0 gegangen.
Ja.
Inzwischen leider, ja, was heißt leider, aus Cavs-Fansicht und aus History-Sicht, das erste Mal verloren jetzt gegen die Celtics in einem sehr guten Game zum NBA Cup. Aber trotzdem, die Stärken und Schwächen, oder vor allem die Stärken, wenn man ehrlich ist, dieses Teams haben wir analysiert und unter die Lupe genommen. Das ist immer noch genauso aktuell, wie es vor 2-3 Wochen war, als wir es rausgebracht haben. Das heißt, ihr könnt nicht nur Supporter werden und ab sofort euch Bonus-Content gönnen, sondern ihr könnt auch ein bisschen noch zurückgehen und euch noch ein paar schöne extra Stunden mit Double Stepback machen. Wenn ihr da Bock drauf habt, werden wir euch sehr, sehr verbunden und sehr dankbar, weil ihr tut nicht nur euch was Gutes, sondern ihr tut natürlich vor allem uns was Gutes und ihr sorgt dafür, dass dieses schöne Projekt noch lange, lange, lange bestehen kann und dass wir noch lange für euch geile Basketballthemen besprechen, so wie wir das jetzt heute tun wollen. Und ich würde sagen, damit lass uns übergehen zum Thema. Du hast es im Intro schon ein bisschen angeschnitten. Ich hatte gesagt, lass mal wieder so ein schönes Bigger-Picture-Thema machen. Dann haben wir uns beide in unserem täglichen NBA-Konsum so ein bisschen mit einem Auge auf die Suche gemacht. Und du bist fündig geworden und hast einen Artikel, der dir auf X, auf Twitter untergekommen ist, gelesen, für gut befunden und vor allem für bigger picture-ig interessant befunden. Ebenso wie ich dann, nachdem du mir den geschickt hast. Deswegen würde ich dir den roten Teppich, den verbalen, ausrollen und sagen, Julius, was haben wir denn vor heute? Worüber sprechen wir heute?
Ist ein Artikel.
Ich werf dir den Gesprächsball zu, habe ich bestimmt auch schon mal gesehen. Erinnerst du dich noch in der Schule damals, wie es dann im Prinzip eigentlich, also es war ein kontraproduktives System, weil es ging dann ja letztendlich vor allem für unser Eins, die ja schon immer ballsportaffin waren, ging es dann mehr ums Werfen des Gesprächsballs als um das Gesprächsthema an sich. Aber das soll hier natürlich nicht so sein. Hier steht der Inhalt im Vordergrund.
Genau, ist ein Artikel, den ich auf der Seite Sportscasting dann lesen durfte, mit dem Titel Here are the NBA's best defensive problem solvers, also quasi übersetzt, das sind die besten defensiven Problemlöser in der NBA und hat natürlich auch einen aktuellen Bezug, weil es um die besten Spieler in diesen einzelnen Kategorien aktuell in der NBA geht, das werden wir uns dann auch ein wenig genauer angucken. Weshalb ich dieses Thema so spannend fand: wir haben natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, Kategorien für Spieler zu finden am offensiven und defensiven Ende in der NBA. Wir haben, wenn wir jetzt über die Offensive nachdenken, unsere klassischen Positionsbezeichnung. Point Guard, Shooting Guard, Small Forward, Power Forward und Center. Wir haben, so wie das die Draft-Jungs gerne machen, andere Positionsbezeichnungen nochmal für Lead Guards, für Wings. Also der wird dann halt nicht zwischen Shooting Guard und Small Forward nochmal unterschieden, sondern es sind dann Wings, also Flügelspieler. Das ist dann Center und Power Forward sind dann Bigs. Das heißt, da gibt's dann nochmal etwas andere Positionsbezeichnung. Man kann am offensiven Ende, und auch das haben wir in einer Folge letzte Season, oder ich weiß gar nicht, letzte Season oder Season 1 bereits getan, und das bringe ich auch immer wieder auf YouTube, die drei Kategorien Advantage Creator, Advantage Extender und Advantage Capitalizer. Also, dass man die Spieler so ein bisschen einteilt in ihre Aufgaben und ihre Rolle unter dem großen Aspekt, dass es in der Offensive darum geht, mit Vorteilen zu arbeiten, dass du einmal die Spieler hast, die Vorteile kreieren, dann hast du Spieler, die Vorteile erweitern, die bereits kreiert wurden, und dann hast du Spieler, die aus diesen Vorteilen Kapital schlagen. Also wenn wir uns das vorstellen, Pick and Roll, Luca ist der Advantage Creator, weil er in diesem Pick and Roll einen Vorteil kreiert, entweder für sich oder für andere. Die Defense zieht sich zur Mitte, wenn er zum Korb zieht, er kickt raus, hat einen Vorteil damit geschaffen. So, Maxi Kleber bekommt den Ball. Er kann jetzt entweder den Ball direkt weiterpassen zu einem noch freieren Kollegen. Damit erweitert er den von Doncic kreierten Vorteil. Er kann das Closeout attackieren, zum Korb ziehen und dort den Dump-Off-Pass zum Center spielen. Damit hat er den Vorteil auch erweitert. Und der Spieler, der dann entweder den freien Dreier nimmt durch den Kleberpass oder meinetwegen der Center, der den Ball dann reindankt am Korb, kann Kapital schlagen. Oder Kleber, wenn er direkt den Dreier nimmt, kann auch schon Kapital schlagen. Das heißt, so kann man Angriffe und Offensiven im Basketball auch betrachten, dass wir Spieler haben, die Vorteile kreieren, dann haben wir Spieler, die Vorteile erweitern und Spieler, die aus Vorteilen Kapital schlagen. Es gibt in jeder der Kategorien elitäre Spieler. So kann man das ganz gut sehen. Wenn wir jetzt aufs defensive Ende gucken, wollen wir heute grob um das Gegenstück. Es ist jetzt nicht direkt, aber man erkennt schon einige Parallelen und man kann vieles von dem, worüber man offensiv nachdenkt, halt anwenden auf das defensive Ende. Und zwar geht es in diesem Artikel um das Lösen von Problemen. Und das ist wahrscheinlich die wichtigste Aufgabe der Defense. Während es darum geht, offensiv Vorteile zu kreieren und die Defense vor Probleme zu stellen, geht es für die Verteidigung im gleichen Atemzug darum, wenn wir es jetzt eins zu eins übersetzen, zu verhindern, dass Vorteile für die Offensive entstehen. Und das lässt sich ja ziemlich gut auch beschreiben als das Lösen von Problemen, beziehungsweise das gar nicht erst entstehen lassen von Problemen. Weil was für die Offensive ein Vorteil ist, ist für die Defensive ein Problem. So. Und in diesem Artikel werden drei Arten von Verteidiger beschrieben, also so wie es auch diese drei Arten von offensiven Spielertypen und Rollen gibt, die ich gerade beschrieben habe, gibt es die auch am defensiven Ende. Und zwar haben wir da einmal die vorbeugenden Problemlöser. Das sind Verteidiger, die sehr gut darin sind oder deren Job es ist, dass es vorgebeugt wird, dass es diese Probleme überhaupt gibt. Also diese Verteidiger sollen verhindern, dass es ein Problem entsteht, ein Problem für die Defense entsteht, beziehungsweise ein Vorteil für die Offensive entsteht. Dann haben wir die aktiven Problemlöser. Das sind Verteidiger, vor allem Off-Ball-Verteidiger, Help-Defender, die, wenn das Problem bereits entstanden ist, dieses Problem on the fly aktiv als erste Reaktion direkt zu lösen, gar nicht erst größer werden zu lassen und das Feuer quasi löschen, bevor es richtig ausgebrochen ist. Und dann haben wir, und da muss ich echt zugeben, war die Übersetzung ein wenig schwierig. Ich weiß nicht, ob dir da spontan was Besseres einfällt oder ob du dir da vorher Gedanken gemacht hast. In dem Artikel sind sie beschrieben als Bailout-Solvers. Ich habe es jetzt mal grob übersetzt mit den aus der Patsche helfenden Problemlösern. Ich denke nicht, ja. Das ist, was sich durchsetzen wird. Aber das war das Erstbeste, was mir eingefallen ist.
Na, vielleicht so, also etwas kürzer, prägnanter wäre vielleicht so letzte Instanz Problemlöser. Aber das geht jetzt auch nicht gerade super weich von der Zunge.
Ja, Und das sind quasi Verteidiger, die, wenn das Problem wirklich schon entstanden ist, die dann als letzte Instanz, wie du es gerade gesagt hast, verhindern sollen, dass aus diesem Vorteil oder aus diesem, also offensiven Vorteil, Kapital geschlagen wird und dass dieses Problem dann am Ende dazu führt, dass es Punkte für die Offensive gibt. Also jetzt, und dann darfst du auch was dazu sagen, gerne vielleicht nochmal ganz kurz das aufeinandergelegt. Wir haben am offensiven Ende die Advantage Creator, die Spieler, die Vorteile kreieren. Das Gegenstück dazu sind die vorbeugenden Problemlöser. Also während der offensive Spieler versucht, einen Vorteil zu kreieren, ein Problem für die Defense herzustellen, versucht das Gegenstück am defensiven Ende der Verteidiger, dass das nicht passiert, dass es quasi vorbeugt. So, zweite Stufe sind die Advantage Extender, also die Spieler, die am offensiven Ende versuchen, den Vorteil größer werden zu lassen, erweitern zu lassen. Das defensive Pendant dazu sind die aktiven Problemlöser, die also, wenn quasi der Vorteil schon irgendwo entstanden ist, die dann versuchen, das sofort wieder klein zu halten, deren Job es ist, dass das nicht irgendwie größer wird, dass der Vorteil eben halt nicht direkt noch erweitert wird, vergrößert wird, sondern die das so klein wie möglich halten wollen, im Optimalfall sogar schon direkt das Feuer löschen sollen, das Problem direkt lösen sollen. So, im Optimalfall lösen die aktiven Problemlöser das Problem, bevor es zu einem richtig großen Problem wird, weil man muss halt auch echt zugeben, dazu aber gleich mehr, dass die vorbeugende Problemlöser, dass es schwierig ist, Probleme vorzubeugen, weil Offensiven halt so gut sind in der NBA und gerade offensive Spieler und die besten Spieler der Welt sind ja diese, die Vorteile und Probleme kreieren. Du kannst sie nicht davon abhalten, irgendwie einen Vorteil zu kreieren. Das heißt, die Vorbeugenden, die können machen, was sie wollen meistens, aber es entsteht in vielen Fällen trotzdem irgendwo ein Problem. Die Aktiven, die sind richtig wichtig, weil die wirklich versuchen, das so klein zu halten, dass es nicht noch größer wird. Sollte das allerdings nichts bringen, dann haben wir am offensiven Ende natürlich die Advantage Capitalizer, die Kapitalverschlagen, die am Ende dann die Punkte machen. Das Gegenstück zu am defensiven Ende aus der Patsche helfenden Problemlöser, die dann am Ende des Tages verhindern sollen, dass am Ende wirklich die Punkte draus entstehen. Das Problem ist da, das Problem ist groß, der Spieler ist auf dem Weg zum Korb, die einfachen Punkte sind zum Greifen nahe, der freie Dreier. Gibt es noch irgendeinen Spieler, der uns da jetzt als letzte Instanz aus der Patsche helfen kann, der selbst wenn es eine 1 gegen 2 Situation ist, der dann trotzdem noch irgendwie verteidigt, der die Nachteile wieder ausgleicht, der das Problem doch noch irgendwie wieder löst als aus der Patsche helfender Problemlöser. Das sind so die drei Kategorien. Ich fand es eine sehr coole Sache und ich habe mir gedacht, ich werde das jetzt auch in meine Videos so ein wenig mit übernehmen. Also als ich damals von dieser neuen Art über Offensive nachzudenken gehört habe, habe ich das dann sehr, sehr schnell und auch sehr rigoros in meine Videos mit übernommen. Und wenn ich über die Offensive eines Spielers rede und vor allem über seine Skills, jetzt auch wieder, heute erscheint mein Tristan De Silva Video, weil ich auch mal über ihn reden möchte. Ich habe es auch da wieder gemerkt. Ich habe seine Leistung am offensiven Ende wirklich so eingeschätzt anhand von, wie gut kann er denn Vorteile kreieren, wie gut kann er sie denn erweitern, wie gut kann er Kapital durchschlagen, weil das ist das, worum es geht. Und ich hoffe, dass das, was wir uns jetzt auch erarbeiten in dieser Folge, mir persönlich dabei hilft, wenn ich jetzt die Defense eines Spielers evaluiere, eines Victor Wembanyamas, eines Alex Crusos, eines wem auch immer, dass ich dann zumindest gucke, okay, wie gut kann er denn Probleme vorbeugen? Wie gut kann er denn aktiv Probleme lösen? Und kann er auch als aus der Patsche helfender Problemlöser agieren, wenn es sein muss? Und das ist das, was ich mir so ein bisschen erhoffe aus der Folge, dass ich da einfach auch für mich dann, und wenn ich über Defense rede und darüber nachdenke, da jetzt so einen neuen Weg habe, wie man das am besten bewertet. Weil Defense ist immer schwer zu evaluieren. Ich verspreche dir, du bist auch gleich dran.
Alles gut, ich
hätte die Defense ist immer schwer zu evaluieren, weil dann hast du, okay, wie gut ist er im Point of Attack als On-Ball-Verteidiger? Wie gut ist er denn Off-Ball als Weak-Side-Low-Man, als Chaser bei Off-Ball-Screens? Wie gut kann er denn den Korb beschützen? Das sind so viele einzelne kleine Bereiche. Und wenn man das aber einfach mal in drei schöne Kategorien so einteilen kann, denke ich, macht es vielleicht den Job von dem einen oder anderen leichter zu ermitteln, wie gut ist denn wirklich ein Verteidiger? Und vor allem, und das ist dann der nächste Schritt, und danach kannst du wirklich, was macht denn eine gute Defense aus? Was für eine Kombination aus diesen Rollen sollte man in einer Defense haben? Wie viele vorbeugende Problemlöser sollte man in einem Team haben? Ist es denn eher, ist wichtig, dass man die vorbeugenden Leute hat oder die aktiven? Wir werden über Dyson Daniels in dieser Folge reden, der ein sehr, sehr guter vorbeugender Problemlöser ist bei einer der schlechtesten Defenses der NBA dieses Jahr, was uns vielleicht einiges sagt darüber, wie wichtig vorbeugende Problemlöser sind im Vergleich zu den aus der Patsche helfenden Problemlösern oder den aktiven Problemlösern. Also auch hier vielleicht, dass wir mal irgendwann, nicht heute, den Schritt zurückgehen und gucken, okay, die Defenses der Champions in den letzten Jahren oder dann auch in Richtung Playoffs vielleicht zu gucken, auch langfristig. Was hat denn diese Defense für Teile? Was hatte die Celtics Defense für Teile? Was haben denn die besten Defenses der NBA? Wie sind die denn aufgestellt in diesen drei Bereichen? Worauf kommt es denn an? Was ist wichtig? Haben alle guten Defenses in den letzten 10 Jahren alle unbedingt einen krassen vorbeugenden Problemlöser gehabt oder krasse aktive Problemlöser oder aus der Patsche helfende Problemlöser? Das kann wirklich ein großes Ding sein und da kann eine Menge draus entstehen und dafür würde ich einfach heute gerne mal so ein bisschen den Grundstein legen, ohne das Ganze aber ausufern zu lassen. Und ich habe das Gefühl, ich habe es schon ein wenig ausufern lassen, aber jetzt habe ich wirklich Durst und Lust auch mal wieder ein bisschen zu atmen. Deswegen, was sind deine Gedanken zu diesem ganzen Ding?
Einer meiner ersten Gedanken zu diesem Modell mit den drei verschiedenen Arten der Problemlöser war, dass wenn man eine Schablone, also ein Defensivverständnis, das wir bislang auch Stand jetzt schon haben, anwenden möchte, dass man diese drei Rollen, diese drei Arten der Problemlöser, grob zumindest, aber so ganz funktioniert es dann eben doch nicht, übersetzen kann in, und gerade wenn wir uns auch die Namen anschauen, die hier der Autor des Artikels, Esfandiar Baraheni, heißt der gute Mann, ein NBA-Journalist, den Artikel verlinken wir euch natürlich auch in der Folgenbeschreibung, wenn ihr da selber mal nachlesen wollt. Wenn wir uns die Namen angucken, die hier in diesen drei Kategorien gelistet werden als beste Beispiele, dann hat das zumindest gewisse Parallelen mit dem Modell, mit dem Defensivverständnis von erstens Point-of-Attack-Verteidigern. Das wären dann die vorbeugenden Problemlöser. Das sind dann Leute wie Jalen Suggs, Lou Dort, Dyson Daniels, Dylan Brooks und wie sie alle heißen, Jrue Holiday natürlich. Die zweite, die aktiven Problemlöser, da sind die ersten Namen, die hier stehen, OG Anunoby, Draymond Green. Alex Caruso ist dann jetzt schon der erste Hybridfall, ebenso wie Derek White, aber das sind dann so das, was wir bislang als Roamer bezeichnet haben. Wobei das, was wir als Roamer bezeichnen, ist dann eher so der Jaren Jackson-Type, der Vierer, der Weakside Rim Protection liefert und so. Also so ganz passt's eben dann doch nicht in diese Schablone rein. Und das Dritte, die aus der Patsche Helfer, die Bailout-Solvers, das sind dann eben die primären Rim Protectors. Die Mobleys, die Wambys, die Holmgrens, die Anthony Davises. Und das ist dann einer der Punkte, also wenn man das so ganz grob runterbrechen möchte, könnte man es vielleicht so machen, aber man merkt relativ schnell, man stößt an seine Grenzen, wenn man in diesem Rollenverständnis bleibt. Und deswegen finde ich das sehr schön, dass wir das hier heute mal besprechen und ja, vielleicht tatsächlich diesen Jargon irgendwie übernehmen können in unseren Sprachgebrauch. Zweiter Gedanke, ich finde die Prämisse sehr richtig und sehr wichtig. Der Autor des Artikels nimmt Whack-a-Mole als Metapher. Dieses Jahrmarktspiel, das bestimmt viele von euch kennen, das auf Deutsch heißt es, glaube ich, Hau den Lukas, wo sich auch alle Lukases denken, what the hell, man? Was hab ich dir angetan? Aber dieses, like, wo du so irgendwie acht...
What are you
saying,
fuck me for?
What you say, fuck, say, fuck 50. What are you saying, fuck me for? Naja, Shoutout an alle Lukasse. Jetzt habe ich voll den Faden verloren. Ach so, Whack-a-Mole, wo man so 10 Löcher oder so vor sich hat und dann kommt so dieser Maulwurf oder welches Team auch immer und du hast so einen großen Hammer in der Hand und musst immer versuchen, den zu treffen. So ein bisschen ist NBA-Defense, du hast es eingangs gesagt, weil inzwischen Offensiven und offensive Superstars dermaßen gut sind, dass sie es immer wieder schaffen, so Wörter, also wir bezeichnen das dann als die Defense durchbrechen oder die Defense in Scramble-Mode bringen oder, also dass du als Defense quasi nur dabei bist, an allen Ecken und Enden irgendwelche Feuer zu löschen, indem du Rotationen läufst, indem du Hilfe schicken musst, indem du das Pick-and-Roll auf eine bestimmte Art und Weise verteidigst. Es ist immer der Status quo im modernen Basketball ist, die Offense gibt den Ton an, indem sie diverse Dinge machen kann, sei das durch Superstar-Creation oder sei das durch X's and O's, Plays, die gelaufen werden, dass man sich in irgendeiner Form Vorteile erschafft. Deswegen finde ich auch sehr schön, dass du dieses dreistufige Defense-Modell an das dreistufige Advantage-Creator- Extender-Capitalizer-Modell geknüpft hast. Es wird immer versucht, Vorteile zu generieren und die dann auszunutzen und auf der anderen Seite versucht die Defense entweder diese Vorteile natürlich im besten Fall gar nicht erst entstehen zu lassen oder wenn sie entstehen, diese dann wieder wegzunehmen. Also die Probleme zu lösen, das sagen wir ja auch schon seit Jahren. Luca stellt Defense vor unlösbare Probleme. Mhm. Play XY stellt die Defense vor Problem Z und die Defense muss das Problem dann wiederum lösen. Und dritter Gedanke, den ich sehr, sehr interessant fand, wenn man sich Gedanken macht über diese Rollenaufteilung, über diese Problemlöser, dann komme ich zumindest relativ schnell zum Schluss, die allerbesten Verteidiger der NBA sind diejenigen, die sich nicht nur in eine dieser Rollen einbringen lassen oder die nicht nur eine dieser Rollen gut ausfüllen können, sondern im besten Fall sogar alle drei. Und da landest du dann eben sehr schnell bei den Draymond Greens, bei den OG Anunobis, auch bei jemandem wie Wemby. Und da würde es mich sehr interessieren, wenn wir im Laufe der Folge so ein bisschen eben auch besprechen, wer ist denn dann der beste Verteidiger der NBA? Wer sind die Besten in den einzelnen Rollen? Finde ich auch sehr interessant, wie du gesagt hast, wie gewichtet man die einzelnen Rollen? Und gibt es Spieler, die in zwei oder sogar in allen drei Rollen auf so einem elitären Niveau sich bewegen, dass sie einen Anspruch haben auf die Krone des besten Verteidigers? Weil in meinem Verständnis, wenn ich dieses Modell als Basis nehme, würde ich sagen, die besten Verteidiger der NBA sind diejenigen, die in verschiedene dieser drei Rollen, die zwischen diesen drei Problemlöserrollen hin und her springen können und in allen dreien mindestens gut oder vielleicht sogar elitär sind.
Und die besten Defender der NBA sind in meinen Augen vor allem Spieler, die in zwei dieser drei Kategorien sehr, sehr gut sind. Dazu aber gleich noch mehr. Lass uns mal von vorne anfangen, und zwar mit der ersten Kategorie, und zwar den vorbeugenden Problemlösern. Wir haben es schon angerissen gerade, vorbeugende Problemlöser sind vor allem Point-of-Attack-Verteidiger, weil die meisten Vorteile immer noch kreiert werden in der NBA, im Pick-and-Roll, in Isolations, durch Spielzüge am Perimeter. Und diese Verteidiger haben die Aufgabe, dass da gar nicht erst Vorteile entstehen, dass ein Luka zum Beispiel oder ein Trae Young oder wer auch immer halt im Pick-and-Roll, ein Steph Curry, da nicht unbedingt direkt zu einem Wurf kommt oder zum Korb ziehen kann. Da geht es vor allem darum, wie navigierst du um Ballscreens herum? Hältst du Angreifer davon ab, A, überhaupt zum Korb zu kommen oder B, über die Seite zum Korb zu kommen, über die sie unbedingt wollen? Kannst du sie vielleicht in irgendeine Richtung drängen? Kriegst du eine Hand schon an den Ball? Kannst du physisch mit ihnen spielen? Kannst du in 1-gegen-1-Situation Angreifern ihren Plan A wegnehmen, eventuell ihren Plan B noch wegnehmen? Und die besten Spieler der NBA in diesem Bereich sind unter anderem jemand wie Jalen Suggs von den Orlando Magic, ein Lu Dort, ein Jrue Holiday, Cason Wallace von OKC ist bärenstark darin, Dillon Brooks, Davion Mitchell. Wir reden auch hier über jemanden wie Alex Caruso, der wahnsinnig gut ist. In dieser Saison vielleicht der Beste, einfach weil die Stats da so ein Wörtchen noch mitzureden haben, ist Dyson Daniels. Ich weiß nicht, ob ich generell sagen würde, dass Dyson Daniels der beste Point-of-Attack-Verteidiger der NBA ist. Für mich ist es nach wie vor Alex Caruso. Da reichen jetzt drei hervorragende Wochen mit vielen, vielen Deflections und Steals nicht unbedingt aus, um ihn da vom Thron zu stoßen. Aber bisher hat in dieser Saison keiner, was diesen Bereich angeht, einen besseren Job gemacht als Dyson Daniels, der gerade dabei ist, eine historisch krasse Saison zu spielen, wenn es um Steals und Deflections geht. Keiner holt auch nur ansatzweise so viele Steals. Und ich fand es einfach nur funny neulich. Hat er mal ein Spiel gehabt, wo er nicht wirklich Steals sammeln konnte und da hat er halt einfach 4 Blocks. Also es war komplett lächerlich. Wunderbar, wie er um Screens navigiert, vielleicht mit die schnellsten und besten Hände im Basketball. Krasse Footwork, krasse Reaktionsschnelligkeit, kann Turnover erzwingen, versteht es wunderbar, Angreifer nicht in die Richtung zu lassen, in die sie gehen wollen. Motor 1A, läuft immer auf Hochtouren, am Hasseln. Hat diese Mischung zwischen halt auch dem IQ, den geschulten Skills, aber halt auch dem Körper. Und das ist ein ganz, ganz großer Vorteil. Dyson Daniels hervorragend dahin, dass Probleme gar nicht erst entstehen. Das wäre so meine erste Kategorie. Ich weiß nicht, fällt dir noch jemand ein, den ich vielleicht vergessen habe? Und zweite Frage, du als Atlanta Hawks-Fan, wie siehst du Dyson Daniels Defense bisher?
Hast du Jrue Holiday gerade mitgenannt? Ja, ne?
Ja.
Okay, das wäre so einer, also ich halte Jrue Holiday immer noch für einen der besten Point of Attack und Problemlöser, weil man muss auch, es kommt schon auch immer auf den Kontext an. Also wenn jetzt mir gegenüber ein Trae Young steht oder ein Ja Morant oder so, dann sind die Carusos und die Jalen Suggs natürlich, oder auch Cason Wallace, eben diese Jungs genauso gut geeignet, vielleicht sogar besser geeignet, weil sie dann auch nochmal, also weil ein Jalen Suggs ja zum Beispiel nochmal einen Tick lateral schneller, beweglicher, athletischer in Anführungszeichen ist als ein Jrue Holiday zum Beispiel. Wenn aber ein Gegenspieler, ein primärer Creator auf mich zukommt, à la Luca, à la Tatum, à la Kawhi, wenn er fit ist, der dann mehr Länge, mehr Masse mitbringt, dann habe ich auf jeden Fall lieber einen Jrue Holiday oder ja, auch einen Dyson
oder Jimmy
Daniels,
Butler. Du hast auf jeden Fall lieber einen Holiday an einem Butler.
Genau. Digga. Also es kommt dann schon auch immer auf den auf den Kontext drauf an.
Also in deinen Augen ist Jrue Holiday ein besserer vorbeugender Problemlöser als Alex Caruso?
Na, Caruso ist so ein Hybrid, weil Caruso dann doch im Vergleich zu einem Suggs jetzt zum Beispiel Länge und Masse mitbringt. Aber ja, wahrscheinlich würde ich sagen,
ich nicht.
Jrue Holiday sehr, 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 sehr knapp zwischen den beiden.
Überhaupt nicht. Also das, was Jimmy Butler mit Jrue Holiday machen durfte, hätte er nicht mit Alex Caruso machen dürfen. In keiner
Weiß
Welt.
Weiß ich nicht.
Doch. Ja, also für mich ist Alex Caruso nochmal eine Stufe drüber, wenn es darum geht, um Screens herum zu navigieren. Wirklich diese absolute Pest zu sein. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass das überhaupt das vorbeugende Problem lösen, das ist, was Jrue Holiday am besten kann. In meinen Augen.
Ja, Jrue Holiday, seine größte Stärke ist die Versatilität und dann auch wirklich diese aktive Problemlösung.
Ich sehe ihn eher in dieser aktiven Problemlöserrolle, aber Holiday ist ein schönes Beispiel dafür, dass sich hier zwei Kategorien miteinander vermischen. Weil wenn wir über vermischende Kategorien reden, es gibt wenige vorbeugende, krasse Problemlöser, die dann aber auch aus der Patsche helfen. Also diese und das werden wir auch noch rausarbeiten, diese Vermischung, dieses Hybrid-Ding kommt vor allem bei den vorbeugenden und aktiven und bei den aktiven und aus der Patsche helfenden. Da sind ja, vor allem diese Überlappungen. Und ich finde, Holiday und auch Caruso sind krasse Beispiele für diese Mischung zwischen vorbeugend und aktiv. Ich sehe aber, und das ist der Unterschied zu diesem Artikel, ich sehe Caruso besser in dieser vorbeugenden Rolle, während das in dem Artikel anders ist. Und ich sehe Holiday eher in dieser aktiven Rolle, was auch in diesem Artikel anders ist. Deswegen bin ich da ein bisschen anders, was natürlich auch vollkommen okay ist. Man kann sich ja die Grundidee nehmen und muss dann ja nicht bei 100% der Sachen auch zustimmen. Aber in meinen Augen ist, wenn es um Point of Attack geht und um das Vorbeugen, ist keiner in der NBA besser als Mr. AC, Laker Legend.
Laker Legend. Ja, und sonst zum Skillset, was man braucht für diese Rolle, hast du, glaube ich, alles gerade schon sehr gut skizziert. Und zu Dyson Daniels, wie viel Zeit haben wir? Ich glaube, mit Blick auf die Uhr kann ich hier jetzt nicht alles sagen, was mir zu Dyson Daniels in den Kopf kommt. Klar, so jemanden in deinem Team zu haben und zu sehen, dass er ja jetzt gerade auch noch offensiv immer besser aus seinem Kokon kommt, wobei der Wurf immer noch ein großes Fragezeichen ist. Der Typ ist ja Wahnsinn. Wirklich, die Verbindung aus Athletik, Länge, Spielverständnis im Sinne von, dass er ganz, ganz selten auf Pumpfakes reinfällt, auf Dribble-Moves reinfällt, Screen-Navigation, die Fähigkeit, physisch und eng zu verteidigen, ohne am laufenden Band zu faulen. Ja, also ich könnte kein größerer Fan sein von einem Verteidiger in der Liga. Und deswegen, wenn wir wirklich jetzt rein von der aktuellen Form und dem aktuellen, auch den Stats sprechen und so, finde ich, kann man den Case auf jeden Fall machen, dass Dyson Daniels der beste Point-of-Attack-Verteidiger beziehungsweise der beste vorbeugende Problemlöser ist, auf die gesamte Saison betrachtet oder auf die letzten 1, 2, 3 Jahre betrachtet, würde ich so jemanden wie Caruso dann schon noch vor ihm sehen. Würde ich auch drüber nachdenken, ob ich jemand wie Derek White eventuell vor ihm sehe, der interessanterweise auch in diesem Artikel bei den aktiven Problemlösern hiermit, den hätte ich auch so eher in der oberen Kategorie gesehen.
Ja.
Aber ich glaube, dass Dyson Daniels, wenn er das bestätigen kann, was er gerade macht und disruptiv wie er sein kann, dann wird er da in diese Riege reinstoßen. Und ich denke, wenn er jetzt nicht wahnsinnig viele Spiele verpasst oder plötzlich eine Klippe runterfällt defensiv, dann dürfte auch die All-Defense-Nominierung für dieses Jahr schon so gut wie sicher sein, glaube ich.
Wo, bevor wir dann weitermachen, würdest du, bevor wir zu den Aktiven kommen, die Vorbeugenden ranken? In ihrer Wichtigkeit. Auf Platz 1, 2 oder 3?
Auf jeden Fall entweder 2 oder 3.
Ich hab sie auf der 3. nur um das kurz einfach mal angesprochen zu haben. Und wenn wir dann weitermachen hier im Text, können wir ja dann auch ein paar mehr Worte dazu finden. Mich wollte nur mal deine grobe Einschätzung interessieren.
Ich hätte sie wahrscheinlich auch auf der 3. Ich hatte gerade kurz den Gedanken, einfach in der modernen NBA, in der es so, so wichtig ist, diese Pick-and-Roll- und Isolation-Creator verteidigen zu können. Aber im Zweifel, wir sagen es bei Luca immer wieder, wir sagen es bei auch bei generell immer wieder so, im Zweifel kannst du halt einfach nichts machen gegen die,
weder
individuell noch scheme-technisch. Und dann sind halt die aktiven, so aktive Problemlöser können immer irgendwas ausrichten. Und sei es nur in Closeout besonders gut laufen.
Mhm.
Gegen manche elitäre Gegner können die Vorbeugenden halt einfach dann ab einem gewissen Punkt nichts mehr ausrichten.
Mhm. Genau, das habe ich vor Jahren, und da habe ich eine Menge Kritik für einstecken müssen, zu den Hochzeiten der Philadelphia 76ers, hatten die ja drei herausragende Verteidiger in eigenen Reihen. Du hattest Ben Simmons, du hattest Joel Embiid und du hättest Matisse Thybulle. Und wenn du Leute gefragt hast, wer der beste Verteidiger dieses Teams ist, und vor allem auch, wenn du aufs Defensive Player of the Year Voting in diesem Jahr gesehen hast, oder nicht Voting, aber der Stand innerhalb der Saison, war halt Ben Simmons da ganz oben. Und das hat mich gestört, weil Ben Simmons war nur der drittwichtigste Verteidiger in diesem Team. Und das ist kein Knock gegen oder keine Kritik an Ben Simmons, aber seine Rolle und das, was er gemacht hat, war die am wenigsten wichtigste, weil er war der, der in Point of Attack verteidigt hat, der Probleme vorbeugen sollte. Und das hat er sehr, sehr häufig vom Anteil geschafft im Vergleich zu anderen Problemlösern. Aber du hast ja dritte Situation gehabt, wo keine Ahnung, jemand wie Luca versucht 10-mal ein Problem zu erschaffen und sehr, sehr gute Problemlöser, Vorbeugende können ihn vielleicht 2-mal davon abhalten. Das heißt, du hast in 2 dieser Possessions, kriegst du meinetwegen direkt den Stop oder den Steal oder erzwingst diese super tough Shot und die kriegen natürlich sehr viel Aufmerksamkeit. Aber was ist in den anderen 8? In den anderen 8 werden dann auf einmal instant die aktiven Problemlöser, die dann in den anderen beiden Possessions noch gar nicht zur Rolle kommen, weil das Problem wird ja schon vorher gelöst oder entsteht gar nicht erst. Aber in den anderen 8 werden die dann auf einmal super wichtig, dass das Feuer nicht noch größer wird. Und in 5 von denen muss am Ende einer aus der Patsche helfen. Und das erklärt ganz gut, wie wichtig diese unterschiedlichen Rollen sind. Und Matisse Thybulle war damals halt derjenige, der der aktive Problemlöser war, der sich direkt um all diese Probleme kümmern musste, die Simmons halt nicht vorbeugen konnte, weil man es einfach nicht kann gegen die besten Spieler im Game. So. Und dann hat es auch noch Joel Embiid, der aus der Patsche helfende Problemlöser war. Und die Wichtigkeit in meinen Augen ist Embiid an 1, als der aus der Patsche helfende, dann Thybulle an 2, der aktive, und dann Simmons als der vorbeugende. Aber, und auch deswegen ist diese Folge, glaube ich, so wichtig, in Ansehen von vielen Leuten ist das, was Simmons damals gemacht hat, oder das, was heute ein Caruso macht, in Point of Attack, das Wichtigste, weil er ist ja der, der den besten Spieler des Gegners im 1 gegen 1 verteidigt. Und ich finde, das ist immer noch etwas, was viele Fans, aber auch teilweise Spieler sehen, was in meinen Augen halt einfach nicht richtig ist. Du hast Situationen, wo Giannis teilweise gesagt hat, er will draußen am Perimeter den Butler verteidigen, was halt aber nicht wirklich viel bringt, weil auch er kann die Probleme, die Butler versucht zu kreieren, nicht besser vorbeugen. Aber du brauchst ihn halt dann, um die Probleme zu lösen, wenn sie schon da sind, oder mal seinem Team endgültig aus der Patsche zu helfen. Das heißt, den besten Spieler des Gegners draußen im 1 gegen 1 zu verteidigen, ist nicht das Wichtigste, was du defensiv machen kannst. Und ich finde, auch Daniels zeigt das so ein bisschen, weil er könnte keinen besseren Job machen. Und trotzdem sind die Hawks keine gute Defense, obwohl sie jemanden haben. Und ich glaube, das zeigt als Mini-Stichprobe und als Mini-Beispiel im Großen und Ganzen ganz gut, wie wichtig diese Verteidiger sind. Selbst wenn sie einen herausragenden Job machen, sind sie in Anführungszeichen unwichtiger als das, was die aktiven und aus der Patsche helfenden Problemlöser machen. Und ich glaube immer noch, dass das im öffentlichen Ansehen anders gesehen wird von vielen Stellen. Weil in vielen Stellen ist es halt wirklich, Alter, wer verteidigt den besten Spiel des Gegners im 1 gegen 1? Das muss der beste Verteidiger machen. Und das ist halt in meinen Augen nicht die Realität. Oder?
Ja, würde ich so unterschreiben, auf jeden Fall. Also die Leute, die am Ende das Feuer letztendlich löschen, in letzter Instanz, sind auf jeden Fall die wichtigsten Verteidiger. Und wie gesagt, da kommen wir dann gleich noch dazu, im besten Fall hast du natürlich jemanden, der nicht nur das elitär macht, sondern dann auch noch in eine der anderen beiden oder in beide anderen Rollen schlüpfen kann. Wenn wir zu den aktiven Problemlösern kommen, das sind die Namen, die hier von Barahini angeführt werden. OG Anunoby, Draymond Green, Alex Caruso und Derek White haben wir ja gerade schon gesagt, die würden wir wahrscheinlich eher sogar in die erste Kategorie einordnen. Mhm. Dafür wiederum jemanden wie Jrue Holiday vielleicht eher in diese Kategorie einordnen. Und das Houston-Duo, bestehend aus Amen Thompson und Tari Eason, die vor allem in Kombination miteinander einen sehr, sehr geilen Job machen bislang dieses Jahr. Bei Amen Thompson kam mir der Gedanke, Amen Thompson hat das Zeug dazu, ein elitärer, vorbeugender Problemlöser zu werden, à la Daniels, à la Sachs, à la Caruso. Aber ein Stück weit fehlt ihm noch die Erfahrung. Und das ist dann vielleicht eine Komponente, die man oft nicht, also die man oft vergisst. So, er ist einfach dann doch noch zu faulanfällig, zu unerfahren, was das Verteidigen von Pick and Rolls angeht. Also er hat alle athletischen Tools, die man sich nur irgendwie wünschen kann. Er hat auch jetzt schon diese disruptive Art am Point of Attack. Aber ich bin mir sehr sicher, dass Amen Thompson in 2-3 Jahren ein sehr viel besserer Verteidiger sein wird, als er das jetzt gerade ist. Und das hat dann einfach viel auch mit, wir sagen oft am offensiven Ende, dass es einen bestimmten Punkt in der Karriere eines Spielers gibt, bei dem das Spiel dann langsamer wird für ihn und er besser weiß, mit Situationen umzugehen, weil er einfach alles schon gesehen hat. Und das ist am defensiven Ende genauso. Wenn du alles schon gesehen hast, was dir die Offensive und die verschiedenen Matchups, so wenn du nicht zum zweiten Mal gegen Luka Doncic spielst, sondern zum 20. Mal, hast du wahrscheinlich immer noch keine Ahnung, wie du ihn stoppen sollst, aber du hast zumindest ein besseres Gefühl für seine Tendenzen. Das war so ein Gedanke, den ich bei Amen hatte, dass ich glaube, dass er in 1-3 Jahren in diesen ganz, ganz elitären Kreis wird aufsteigen können.
Langfristig stimme ich dir da auf jeden Fall zu. Ich weiß nicht, ob es in 1-2 Jahren schon so weit ist, aber er hat alle Tools und vor allem hat er halt auch einen Coach, der weiß, wie NBA-Defense funktioniert und der elitäre NBA-Defenses coachen und aufs Parkett bringen kann. Die besten hier angeführten, die besten beiden, sind OG Anunoby und Draymond Green. Ich würde noch den ein oder anderen Namen aus der hier Bailout-Kategorie mit reinbringen. Und zwar Anthony Davis.
Ja.
Jemand wie Giannis, der gar nicht zu finden ist, den würde ich ja auch noch mit reinbringen. Und selbst möglicherweise jemanden wie Bam Adebayo.
Auf jeden Fall. Aber das ist
dann eher auch noch in die Bailout-Richtung. Aber vor allem jemand wie Anthony Davis würde ich hier gerne mit reinbringen. Und nicht nur mit reinbringen, sondern neben Draymond Green auf die 1 stellen. Draymond Green und Anthony Davis sind für mich die besten aktiven Problemlöser. Ich hatte vor vielen, vielen Jahren ein Video gemacht, was jetzt nicht besonders tiefgründig in dem Sinne war, jetzt aufs Große und Ganze betrachtet. Aber das ist ein Video, was ich nie vergessen werde. Und zwar ging es darum, warum ich 2019 damals gesagt habe, dass Anthony Davis der beste Verteidiger der Welt ist. Weil das hat, was Anthony Davis damals gemacht hat in seiner ersten Saison, gerade Regular Season bei den Lakers, ist das somit das Beste, was ich je von einem Verteidiger gesehen habe über eine Stretch von mehreren Monaten. Und dieses Phänomen, was ich damals angesprochen habe, war, dass du denkst, die Lakers spielen bzw. verteidigen in Überzahl. Anthony Davis ist so gut, dass du denkst, die Lakers verteidigen mit 6, weil Davis verteidigt für 2. Und genau das ist das, glaube ich, worum es hier geht bei diesen aktiven Problemlösern. Wir stellen uns vor, es entsteht ein Vorteil. Das muss nicht unbedingt zu einer Über- bzw. Unterzahlsituation führen. Kann in einigen Fällen, wenn es jetzt zum Beispiel Short Roll und dann sind die beiden Verteidiger oben, sind dann bei Luca und dann hast du halt einen Short Roll und du hast 3 Verteidiger noch in der Szene und 4 Angreifer. Das ist dann so eine klassische Über- oder Unterzahlsituation. Aber gerade wenn die Defense in Scramble-Mode ist, kann man sagen, die Defense bräuchte jetzt einen Verteidiger mehr und dann wäre ja das Problem wieder gelöst. Und dann müsste man ja nicht so rotieren. Das heißt, dieses aktive Problem lösen, und das ist jetzt was mir live einfällt, was ich mir jetzt, ich habe mir gar keine Notizen gemacht vorher, um ehrlich zu sein.
Machst du ja nie. Also das würde ja implizieren, dass du dich vorbereitest auf die Folgen. Und das machen wir ja nicht.
Also ich mache mir ganz ehrlich, bei den Fragen mache ich mir Notizen bei den Fragen-Podcasts. Und wenn wir wirklich so ein Riesenthema haben, wie jetzt hier Drives oder Freiwürfe oder Too Big Lineups und dann irgendwelche Stats, aber die meisten Folgen mache ich komplett ohne Notizen.
Ich auch inzwischen tatsächlich. Bei mir war es am Anfang noch, als wir reingestartet haben mit dem Podcast, da hatte ich noch seitenweise Notizen zum Teil.
Ja.
Aber es ist immer weniger geworden, weil uns ja auch dieser Podcast immer weniger am Herzen liegt.
Genau.
So ehrlich muss man halt auch einfach mal sein.
Genau, es ist nicht, weil wir einfach besser werden im Verlauf der Jahre, sondern weil es interessiert uns einfach weniger.
Ja, nee, das Besserwerden, das kann es nicht sein. Kann ich mir nicht vorstellen.
Nein. Also, diese Situation mit den aktiven Problemlösern, wenn man da meinetwegen kurz auf Pause drückt in dem Angriff, stopp, niemand bewegt sich. Und dann würde man sagen, ey, jetzt die Situation, jetzt bräuchte die Verteidigung ein mehr. Und der sollte genau da sein. Das heißt, es entsteht meinetwegen ein komplett offener Dreier für die Offensive. Jetzt bräuchte man einen Verteidiger mehr. Den plagen wir genau vor den Spieler, der jetzt gleich diesen freien Dreier nimmt. Und dann wäre ja gut. Und ich glaube, die aktiven Problemlöser sind die, die es am besten schaffen, diesen Impact von dem Zweiten mitzuhaben. Und Anthony Davis, gerade in dieser 2019-Saison, war ein Spieler. Und ich habe da unendlich viele Szenen rausgesucht in der Saison damals noch und in dem Video gezeigt, wo er so postiert war, diesen Impact hatte, dass er wirklich für zwei Verteidiger gleichzeitig verteidigt hat. Der Dude war teilweise alleine, hat er zwei Gegenspieler verteidigt. Das konnte im Pick and Roll sein, das heißt, meinetwegen sein vorbeugender Problemlöser, wie Rondo zum Beispiel, über den wir in unserer Supporter-Folge geredet haben, hat das zugelassen, dass quasi zwei Spieler des Gegners dann auf den Korb zu sind und dann war nur noch Anthony Davis da und musste das Problem quasi dann lösen. Das ist natürlich jetzt mehr hier dieses Bailout-Ding. Wenn wir jetzt mehr auf dieses aktive Lösen, ist jetzt meinetwegen, was ich gerade beschrieben habe, freier Dreier. Und dann ist aber neben ihm noch ein Kollege, zu dem man den Extrapass spielen könnte. Und Davis war halt gleichzeitig bei dem einen freien Spieler in der Passing Lane und dann aber auch gleichzeitig noch bei dem anderen freien Shooter. Und es ist einfach überhaupt nichts aus diesem Vorteil entstanden. Davis hat mehr als jeder andere Spieler damals diese Vorteile, die von jemandem anders kreiert wurden, dazu führen lassen, dass sie weder erweitert werden konnten, noch daraus Kapital geschlagen werden konnten, weil er einfach das gemacht hat, was er macht. Und ein anderer Spieler, der das überragend macht, ist Draymond Green, der so wie er steht, so wie er kommuniziert, so wie er Kollegen hinschickt, so wie er Spielzüge erkennt, regelmäßig den Impact eines zweiten Defenders noch hat, abseits des Balles, der Closeouts attackiert und sich dann aber auch nicht schlagen lässt. Dann gleichzeitig auch noch bei dem ist, zu dem der extra Pass geht, der wirklich hilft. Das ist auch so eine Fähigkeit, der weghilft von seinem zuständigen Gegenspieler zu der Action am Ball, dort quasi hilft, aber gleichzeitig seinen Spieler nicht von sich weglässt. Und wenn dann der Pass quasi zu seinem ursprünglichen Spieler kommt, ist er halt sofort wieder da. Das heißt, er hat quasi für zwei Spieler verteidigt. Und das ist eine Fähigkeit, der gleichzeitig meinetwegen zur Action weghilft. So, dann cuttet sein Gegenspieler, weil er denkt, Draymond hat ihn gerade aus den Augen gelassen, cuttet, wird angespielt, Draymond ist sofort wieder da, fängt meinetwegen direkt den Pass ab oder ist sofort wieder bei seinem Spieler. Und das sind Fähigkeiten, die Prime Anthony Davis, Prime Giannis, Prime Draymond Green überragend machen, die OG Anunoby herausragend gut macht, die ein Alex Caruso herausragend gut macht, weshalb er halt so ein Hybridspieler ist, ebenfalls wie Holiday. Holiday auch einer der besten Help-Defender der NBA und Point-of-Attack-Defender. Und deswegen sind das so ein paar Leute, die das herausragend gut können. Ähnliches gilt für Bam Adebayo, den wir beide als einen der besten 5-Verteidiger der Welt sehen. Er sieht sich als den besten Verteidiger. Wir sehen ihn als Top 5, weil er halt auch dieses Hybridmodell ist zwischen diesem aktiven Problemlösen und diesem Bailout, zu dem wir gleich noch kommen. Evan Mobley in ähnlicher Form. Auch jemand wie Chet Holmgren. Das sind alles Spieler, die, wenn wir jetzt an die klassischen Positionen denken, so, wir reden jetzt hier über Power Forwards / große Small Forwards, große Wings und so, ich will nicht sagen kleinere Bigs, aber mobilere Bigs. Also wenn man sich jetzt ein bisschen vorstellen will, was für Kategorien, dann so lässt es sich, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Größere Wings, mobilere Bigs und vor allem reden wir hier über Power Forwards, die sehr, sehr gute aktive Problemlöser sind, weil sie sehr groß sind, sehr viel Raum in sehr kurzer Zeit gut machen können, bedecken können. Das ist das, was ich jetzt so hätte zur zweiten Kategorie.
Wemby, jemand, der allein durch seine Länge, das, was du gerade beschrieben hast, mehrere Feuerchen auf einmal nicht löschen können, aber unter Kontrolle halten können. dass er jetzt schon wahnsinnig gut macht und dass er, und das ist weswegen die ganze NBA zittert, wenn man über Wemby in der Zukunft nachdenkt, je mehr Erfahrung er sammelt, je mehr er ein Verständnis dafür entwickelt, wie Offenses in ihrer Komplexität funktionieren und immer besser darin sein wird und das dann gepaart mit seiner Beweglichkeit und seiner Länge, dann ist halt Game Over. So, dann ist genau dieses Draymond Green, Anthony Davis Ding, was du gerade gemeint hast. Dann wird halt Wemby wahrscheinlich jemand sein, der das auf einem Level macht, was wir so noch nicht gesehen haben. Und da bin ich gespannt drauf. Wir haben ja jetzt auch schon über viele der Namen, die hier in dieser Bailout-Kategorie stehen, gesprochen, die man am ehesten vielleicht so als die primären Rim Protector bezeichnen würde. Und ich glaube, vier Worte brauchen wir. Also was einen primären Rim Protector und was einen Bailout-Solver am Ring vor allem gut macht oder elitär macht. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht so viele Worte drüber verlieren. Das ist natürlich eine Verbindung aus Athletik und Länge und dann aber auch Timing, wenn wir über Blocks am Ring sprechen oder wenn wir über so zum Beispiel irgendwelche Lobpässe abfangen in letzter Sekunde. Das ist alles, was ich so in diese Kategorie Bailout aus der Patsche helfen stecken würde. Das kann dann auch der klassische Roamer sein von der Weak Side. Ein Jaren Jackson Jr. hier steht hier zum Beispiel. Ich würde gerne für ein paar Worte das dir gleich noch überlassen, wenn du willst. Aber was ich jetzt vor allem interessant fände, lass uns, und auch das haben wir schon angerissen, diese Hybridspieler, die mehrere Rollen krass ausfüllen können. Und da ist jemand wie Draymond Green vielleicht ein Paradebeispiel dafür, weil Draymond Green zu seiner Prime wahrscheinlich sogar irgendwie Phasen hatte und einen Case hatte, in all diesen drei Rollen der beste Spieler der Liga zu sein, außer vielleicht bei den Bailouts, weil ihm dann doch ein bisschen die Größe für einen Fulltime primären Rim Protector fehlte. Aber Prime Draymond Green war halt in allen drei Rollen absolut überragend und deswegen auch über eine gewisse Zeit hinweg ein No-Brainer-Pick für den besten Verteidiger der Liga. Der aktuelle Draymond Green macht immer noch einen sehr, sehr guten Job an diesem Ende des Feldes und zwar in allen drei Rollen, aber er hat sowohl ein Stück weit die Mobilität und die Spritzigkeit für einen vorbeugenden Problemlöser verloren am Point of Attack, als auch fehlt ihm halt immer noch ein Stück weit im Vergleich zu einem Mobley, zu einem Wemby, zu einem Davis, zu einem, keine Ahnung, selbst zu jemandem wie Jared Allen oder so, fehlt ihm halt die Länge und die Explosivität, Leute am Ring zu treffen und dort dann eben noch irgendwelche Blocks rauszuhauen oder so. Das heißt, aktuelle Version von Draymond Green auf jeden Fall am besten aufgehoben in dieser Rolle des aktiven Problemlösers, aber ich finde immer noch gut genug in den anderen drei Rollen, dass wir ihn hier als einen der versatilsten und immer noch einen der besten Verteidiger der NBA bezeichnen können. Gleiches gilt mit ähnlichen Cases, wobei OG Anunoby dann jemand ist, den ich am Point of Attack nochmal etwas lieber hab als ein Draymond heutzutage. Gleiches gilt für OG Anunoby. Vor allem in dieser aktiven Rolle zu verorten, aber in den anderen beiden ebenso sehr gut unterwegs und deswegen auch für mich in meinen Augen einer der besten Verteidiger der NBA. Wenn wir den gesamten defensiven Impact betrachten.
Weiß ich nicht mit Anunoby. Also ist Anunoby ein defensiver Anker?
Nein, aber er ist ein sehr starker Weakside Rim Protector.
Also ich sehe diesen Bailout-Solver oder wie wir ihn genannt haben, aus der Patsche helfende Problemlöser, ist für mich der defensive Anker des Teams, der defensive Fünfer.
Ja, aber situativ eben dann auch ein Draymond oder ein OG oder ein Giannis oder so.
Ja, aber das sind ja alles Spieler, die das ja auch teilweise machen in Small Ball, Five Lineups.
Klar, ja.
Draymond Green hat ja jahrelang auf der 5 gespielt und war dann halt aber auch, wenn er auf der 4 gespielt hat, war trotzdem, also es gibt ja, wenn du auf der 4 spielst, kannst du ja mehr trotzdem Rim Protection Aufgaben haben oder halt am Perimeter Aufgaben und ich glaube, dass Draymond halt ein Vierer war, der vor allem halt die Rim Protection Aufgabe hatte, während Anunoby eher ein Vierer ist, der eher so seine Aufgaben weiter draußen hat, wenn wir es jetzt vergleichen würden. Also Anunoby ist für mich ein Top 10 Defender in der NBA, aber weil er halt in der wichtigsten der drei Kategorien nicht zu den Besten gehört, fällt er halt für mich raus aus der Diskussion, ob er der beste Verteidiger der NBA ist. Ich weiß, dass du ihn jetzt nicht in diese Diskussion reinbringen wolltest.
Ja.
Aber da gibt's genug andere. Ich finde, dass wenn du der beste Verteidiger der NBA sein möchtest, musst du elitär sein beim aus der Patsche helfen. Also du musst am besten sein in der wichtigsten Kategorie. Dann musst du sehr gut sein in der zweitwichtigsten Kategorie, heißt ein sehr guter aktiver Problemlöser und ein guter Vorbeugender. Das heißt, je wichtiger die Kategorie wird, desto besser musst du darin sein. Victor Wembanyama ist der beste Bailout-Solver in der NBA. Er ist einer der besten aktiven Problemlöser und er ist zumindest okay, auch mal in Switches, auch mal draußen gegen Wings, gegen Guards oder im Post. So. Und deswegen ist er für mich der beste Verteidiger der Liga.
Anthony Davis.
Ja,
okay, wolltest du, dachte ich mir. Anthony Davis, genau gleiche Argumentation. Einer der besten Bailouts.
Ja.
Einer der besten Aktiven und mehr als okay oder zumindest nutzbar, passabel.
Prime Anthony Davis hat halt in den Finals 2020 dann auf einmal Butler ab Spiel 4 dann halt draußen verteidigt und dann war vorbei halt mit Butler. Also das war gerade in seiner Prime auch draußen crazy. Nick Claxton ist auch ein Beispiel, der ja auch sehr, sehr switchbar ist. Jemand wie Chet Holmgren. Evan Mobley ist wahnsinnig switchbar. Das heißt, Evan Mobley langfristig auch potenziell einer der besten Verteidiger zu werden. Aber da muss er halt auch noch was drauflegen, weil Evan Mobley ist halt herausragend als dieser aktive Problemlöser und sehr, sehr gut als Vorbeugender. Dann hat er halt aber nicht Probleme, aber ist jetzt nicht elitär gut drin, als aus der Patsche helfender Problemlöser. Und das ist dann auch wieder so ein Ding, worüber wir geredet haben bei den Two-Big-Lineups. Und bei der Frage, okay, kann denn dieser Vierer oder Small-Ball-Fünfer, kann er denn wirklich der einzige primäre Rim-Protector aus der Patsche helfende Big eines Teams sein? Beispiel Chet Holmgren, Jaren Jackson Jr., Evan Mobley. Können die wirklich die Fünfer sein? Und wir haben zum Beispiel, Evan Mobley spielt sehr viel neben dem Fünfer mit Jared Allen. Wir haben Anthony Davis, der auch nicht so schlecht aussah neben Dwight Howard oder so. Jaren Jackson Jr. ist halt die Frage, kann er wirklich der defensive Fünfer deines Teams sein? Und Chet Holmgren? Ich glaube ja, aber ich glaube auch, dass es sehr gut funktionieren kann neben jemandem wie Isaiah Hartenstein. Deswegen, aber die besten Spieler sind halt Hybrid, zum Beispiel Isaiah Hartenstein. Ist halt ein sehr, sehr guter, aus der Patsche helfender Problemlöser. Ist jetzt aber nicht der allerbeste aktive Problemlöser oder vorbeugende Problemlöser. Deswegen ist er halt ein sehr guter defensiver Big. Das nimmt ihm auch keiner weg, weil er halt in der wichtigsten Kategorie herausragend ist. Aber weil er halt nicht so dieser Hybrid-Typ ist, wird es halt schwer für ihn, als einer der besten Verteidiger der NBA angesehen zu werden. Das ist natürlich jetzt kein sehr Hartenstein-Hate, aber das nur als Beispiel. Die besten sind Mischungen, aber halt schon irgendwo in dieser abgestuften Form. Je wichtiger die Kategorie, desto besser musst du darin sein, wenn du zu den besten Verteidigern der NBA gehören willst. Das ist doch ein ganz ordentliches Schlusswort, oder?
Ja, glaube ich auch. Und ich gehe mit Victor Wembanyama, in meinen Augen der beste Verteidiger der NBA. Gefolgt wahrscheinlich von Anthony Davis. Bam Adebayo ist noch ein interessanter Case, weil er genau das, was du gerade bei Mobley beschrieben hast, er ist nicht ganz, ganz elitär in der wichtigsten Kategorie, aber dafür halt enorm elitär in den anderen beiden Kategorien und wahrscheinlich der beste, also unter den Bigs der beste vorbeugende Solver, der beste Switch-Big. Das heißt, ist das vielleicht das Learning, das wir rausziehen können? Die allerbesten Verteidiger der NBA sind die Wembys, sind die Davises, sind diese elitären Bailout-Solver, die dann aber auch noch hybrid andere Rollen übernehmen können.
Prime Joel Embiid war so ein Spieler.
Ja.
Elitär als aus der Patsche-Helfner, aber auch unfassbar gut als gerade, also Playoff Prime Embiid, oh, das viele Einschränkungen. Ein fitter Playoff
die, Prime Embiid. Die fünf Embiid. Minuten, die wir Playoff Prime Embiid gesehen haben.
Acht Spiele. Ist so ein Spieler, der halt herausragend als Bailout war. Richtig, richtig gut als aktiver Solver und ordentlich als quasi vorbeugender Problemlöser, weil er halt auch switchen konnte und sowas alles. Oder weit draußen agieren konnte. Und deswegen war ja zum Beispiel Prime Embiid in der Diskussion auch teilweise der beste Defender der Welt zu sein. Das, ja, ist er natürlich jetzt nicht mehr, aber das zeigt auch, wie wichtig die einzelnen Kategorien quasi sind.
Absolut. Und dann die allerbesten vorbeugenden Löser, gerade in Dyson Daniels, der ja so ein bisschen auch Anlass war für dieses ganze Thema und für diese ganze Folge und über den wir eingangs gesprochen haben. Absolut elitär in dem, was er primär tut. Sehr gut in dem, was er also in dem aktiven Lösen. Aber allein schon wegen der Größe, allein schon, weil da auch irgendwo die Rim-Protection-Instinkte fehlen, Dyson Daniels halt nicht wirklich zu gebrauchen als Osterpatsche-Helfer. Und deswegen elitärer Verteidiger, aber um ihn so richtig in diese Top 5, Top 10 Range-Diskussionen reinschieben zu können, da müsste dann in diesen anderen Rollen einfach nochmal mehr kommen. Da sind einfach vom Archetype her, und das ist ja auch, das sagen wir schon seit Jahren, die defensiven Anker, beziehungsweise in dem Fall jetzt eben die Bailout-Problemlöser, die dann im besten Fall auch noch die anderen Rollen ausfüllen können, sind die wertvollsten Verteidiger der NBA.
Wunderbar. Dann haben wir es doch ganz gut zusammengefasst.
Ja, oder? Hat sich gut angefühlt.
Ja, safe.
so eine schöne Runde Bigger Picture Folge. Bevor wir zur Trivia noch kommen zum Abschluss, haben wir noch einen Hinweis für euch. Und zwar nicht nur bei uns, bei Double Step Back. Wie gesagt, patreon.com. Gerne vorbeischauen, gerne mal abchecken mit unserer Rabattaktion. Aber die Black Week ist natürlich nicht nur für uns ein Thema, sondern auch für diverse andere Unternehmen. Unter anderem eben Elgato. Und das ist der Partner unseres Vertrauens, wenn es um unsere Mics zum Beispiel geht. Ich habe inzwischen das Wave Neo und das Wave 3 im Repertoire. Ich nehme heute das erste Mal mit dem Wave 3 auf. Bin sehr gespannt. Ich habe mir gedacht, in den nächsten Wochen, ich probiere mal so ein bisschen hin und her, wo so die Unterschiede liegen zwischen den beiden Mics. Ich habe einen sehr, sehr schicken Mikrofonarm von Elgato, den ich hier an meine Maisonette-Treppe, die hoch ins Schlafzimmer führt, festgemacht habe. Und das dann so richtig schön professionell hier in meinen Schreibtisch rein gleitet, das Mikrofon. Du hast den Mic-Stand, auf den du dein Mikrofon immer platziert hast. Wir sehen uns über die Elgato Facecams. Das ist in meinem Fall die Facecam Neo, in deinem Fall die Facecam MK2. Lange Rede, kurzer Sinn. Elgato hat alles für euch, was rund um Podcasts, um Streaming, um sonstige Content Creation, von Telepromptern und Greenscreens und Beleuchtung bis hin eben zu Mics, zu Kameras, zu Stream Decks. Also da ist wirklich alles mit dabei, was ihr irgendwie in diese Richtung gebrauchen könntet. Und es gibt geile Black Friday Angebote. Wir haben euch einen Link in die Folgenbeschreibung gepackt. Wenn ihr Bedarf habt in die Richtung, wenn ihr Bock habt, das mal auszuchecken, schaut doch einfach mal vorbei. Da gibt's wirklich viele, viele, viele ab heute geltende Angebote, die dann eben zum Teil auch bis zum Cyber Monday am Montag, diesen 2. Dezember. Einfach mal vorbeischauen, einfach mal zuschlagen, wenn das was für euch ist. Vielen Dank an Elgato für das Sponsern dieser Folge und für das Stellen von diesen schönen Produkten. Und jetzt dann Trivia, oder?
Jetzt dann Trivia, ja. Ganz kurz, verzeiht uns, dass heute mal so viel Sponsoring dabei ist von uns selber und von Elgato. Das sieht uns jetzt auch nicht so super ähnlich. Ihr wisst es, die allermeisten Folgen hört es mit Basketball auf und da endet es mit Basketball und da ist zwischendrin nichts, was nichts mit Basketball zu tun hat, aber müsst verstehen, es ist Black Friday. Da hat jede Firma, jeder Partner irgendetwas am Laufen. Wichtigste Marketing- und Werbezeit des Jahres und da kommen dann natürlich alle auf einen zu und sagen, hey, hast du nicht mal Bock, hier in der Folge kurz drüber zu reden? Und deswegen verzeiht uns, dass hier mal ausnahmsweise heute auch zwei Sachen mit dabei sind. Aber ich denke mal, das kann man verkraften. Lass uns zur Trivia-Frage kommen. Kurz und knackig am Ende. Wir haben über Draymond Green heute geredet. Draymond Green averagte zweimal in seiner Karriere mindestens 10 Rebounds und mindestens 8 Assists und einen Block und ein Steal pro Spiel in den Playoffs. Er schaffte das, wie gesagt, zweimal. Einmal schafft er das 2018-19 und 17-18, die Prime-Jahre, die wir angesprochen haben bei ihm. Es gibt zwei andere Spieler in NBA History, die das jeweils einmal geschafft haben. Also mindestens 10 Rebounds pro Spiel, mindestens 8 Assists pro Spiel, mindestens ein Steal und mindestens ein Block pro Spiel über einen kompletten Playoff-Run aufzulegen. Wer sind diese beiden?
Es könnte natürlich an den Steals und oder den Blocks scheitern, aber ich sage einfach mal Jokic.
Genau, Jokic schaffte das im Titeljahr der Nuggets, legte er 13,5 Rebounds pro Abend auf, 9,5 Assists, 1,1 Steals und glatt ein Block auf diese 20 Games im Average. Genau. Wer ist der andere?
Giannis wird wahrscheinlich keine 8 Assists aufgelegt haben.
Nee.
Okay, dann... Ich dachte gerade kurz an Westbrook, das könnte tatsächlich sein.
Mm-mm, auch nicht.
Ist es ein Big?
Nein.
LeBron?
Yes.
Ah,
aber du kommst nicht auf das Jahr. In welchem Jahr?
LeBron, ich sag 2017.
Nee, ich glaube, ich könnte dir 8 Chancen geben und du würdest nicht auf das Jahr kommen.
Ja, dann wahrscheinlich sehr früh. 2000.
Auch nicht. Auch nicht.
Ach so, 2023?
Nein, nein, nein. Es ist, soll ich es dir jetzt schon sagen?
Ja, gerne.
Es ist das Jahr 2014-15, seine erste Saison in Cleveland, der erste Playoff-Run für die Cavaliers. 11,3 Rebounds pro Abend und 8,5 Assists pro Abend, 1,7 Steals, 1,1 Blocks. Crazy, dass er das nur einmal über die kompletten Playoffs geschafft hat. Ich denke mal, da wird es dann, ich weiß gar nicht, woran es dann gescheitert hat bei ihm.
Wahrscheinlich an den Rebounds sogar.
Wirklich mindestens 10 an den Rebounds. Ja, du hast recht, es scheiterte an den Rebounds. Er hat auch wirklich nur, ne, 2019-20 hat er auch, war das andere Jahr, wo er zweistellig Rebounds aufgelegt hat und da scheiterte es aber, weil er nur 0,9 Blocks holt. Also da war er 0,1 Block davon weg, dass ihm das das zweite Mal gelingt. Ansonsten in allen anderen Jahren nur einstellige Rebounds. Und wie wir wissen, individuelle Rebounds sind die aussagekräftigste Statistik. Also waren diese Playoff-Runs eigentlich überhaupt gut? Könnte man jetzt fragen, ja, das ist vielleicht ein Thema für eine andere Folge. Du hast recht, LeBron ist der andere. Gut gemacht heute.
Dankeschön, Dankeschön.
Ja.
Liebe Leute, ihr habt es auch gut gemacht. Ihr habt bis zum Ende zugehört, vorbildlich. Das heißt, morgen gibt's gutes Wetter. Wir danken euch wie immer für eure Aufmerksamkeit. Checkt unser Patreon aus, checkt Elgato aus, wenn ihr Bock habt. Und bleibt uns gewogen. Und dann hören wir uns nächste Woche in alter Frische wieder. Vielen, vielen Dank für euren Support und fürs Einschalten. Macht's gut, Leute. Ciao.
Bis dahin. Ciao.
Hallo liebe Hundefreunde, in der aktuellen Ausgabe von Iswas Dog erzählt uns Lisa, wie sie Raketenwissenschaft nutzen konnte, um ihren Pflegehund Mia auf ihr neues für immer Zuhause vorbereiten zu können. Was sich genau dahinter verbirgt, erfahrt ihr überall, wo es Podcasts gibt und natürlich bekommt ihr auch wieder viele gute Tipps von unserer Hundeexpertin Melanie Lippisch. Wir hören uns also bei
Iswas Dog. Ein Herrchen möchte lernen, seinen Hund besser zu verstehen. Mit Malte Asmus.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.